Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Auch in dieser Woche stelle ich dir einen neuen spannenden Gast vor, der dich mit seinen inspirierenden Geschichten hoffentlich so ein bisschen inspiriert und dir dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblicher oder persönlicher Art und Weise. In dieser Folge gehen wir dem Glück auf die Spur. Du bekommst ganz konkrete Hinweise, warum Glück eine Entscheidung ist und welche Entscheidung du treffen solltest. Und bei mir zu Gast im Studio ist die wunderbare Greta Silver. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich unglaublich, lieber Ulf, dass ich hier bei dir sein darf. Das fängt schon so toll an mit so einer liebevollen Anmoderation. Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank, liebe Greta. Ich freue mich sehr auf den Talk mit dir. Und für euch noch ganz kurz als Info, das ist Folge 1 von 2. Denn in der nächsten Woche, da sprechen wir hier noch einmal im Studio zusammen über das Thema Podcast. Und für den ganz unwahrscheinlichen Falle, dass es da draußen noch Leute von euch gibt, die Greta noch überhaupt gar nicht kennen, was natürlich also fast unvorstellbar ist. Aber für den Fall, dass es der Fall ist, gibt es hier noch die ganz kurze Podcast-Vorstellung. Bestseller-Autorin, Lebensfreude-Botschafterin für die jungen, lebensfrohen Alten, die das Alter als Startup-Unternehmen begreifen, Bloggerin, YouTuberin, Podcasterin, Model, Mama von 3 Kindern. Anders gesagt, sie ist in der Blüte ihres Lebens und das mit Anfang 70.
Ja.
Also so dieses Alter, in dem wir ja eigentlich gelernt haben, dass es jetzt ruhiger werden darf. Aber nicht für sie, denn für sie, das kann man sagen, ihr war schon mit 17 Jahren klar, dass sie sowieso 120 wird. Und somit ist sie gewissermaßen gerade mal in der Mitte angekommen. Also von der Seite her, warum eigentlich warten? Und sie sagt, die Zeit von 60 bis 90, das ist doch ohnehin die gleiche wie von 30 bis 60. Rein also ins Glück, die Herzenslautsprecher auf Maximum und das Brausepulver des Lebens mal so richtig genießen. Und genau mit dieser Einstellung wurde sie mittlerweile sogar auch für einen Film der UNO engagiert, der sich mit beeindruckenden Menschen und ihrem Umgang mit dem Alter beschäftigt. Ich hoffe, ich habe einigermaßen alles zusammengeschoben, Greta, was es über dich zu sagen gibt.
Wahnsinn, mir wird immer ganz schwindelig und ich denke, es kann gar nicht sein. Ja, also eigentlich ist das ja schon alles gesagt sozusagen. Ich kann mich ja schon hier entspannt zurücklehnen und sagen, okay, jetzt können wir auch über das Wetter reden oder irgendwie sowas.
Das könnten wir auch, ja, tatsächlich. Aber das lassen wir mal. Ne? Wir reden viel lieber über Gott gleich an der Stelle, weil du bist nämlich heute Morgen reingekommen und hast gesagt, mein Gott, es geht hier schon wieder ab. Was hat der liebe Gott bloß vor mit mir?
Ja, in der Tat,
das,
in der Tat.
Ist das, wenn du da so manchmal drauf schaust, kannst du selber glauben, was da so in den letzten Jahren passiert ist?
Nein, ich muss mich auch immer zwicken. Ne? Und ich muss für mich den Ball flach halten und sagen, ich bin nicht zum Mond geflogen, ich habe kein Herz transplantiert. Ich erzähle nur von meinem Leben und dann hört bei mir das Verstehen auf, wie das sein kann, dass das so eine Erleichterung da draußen in der Welt ist, die plötzlich erkennen, hey, Alter ist nochmal eine unglaublich spannende Phase. Du hast es ja gerade schon gesagt, so mein Label, ne, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Und das betrifft tatsächlich schon 18-Jährige, die ein bisschen auf der Schulter haben, oh Gott, ja, Alter ist mal irgendwann fürchterlich dieses. Selbst denen nehme ich schon eine Last von der Schulter. Ja. Also dieser Grauschleier, der über dem Alter hängt, der ist ja eine Katastrophe.
Ja.
Und das scheint mir gut zu gelingen, einmal indem ich es natürlich auch ausstrahle und vorlebe und so, aber ich bin ja selber von diesem Zauber gefangen, wo ich denke, meine Güte, jedes Jahr wird toller. Und vorher hat man so gedacht, naja, 60, da kommt noch ein bisschen was und dann geht's so abwärts.
Ja,
nee,
ja.
Und da kommt noch mal einmal die gleiche Spanne des Lebens, das ist ja eine Sache. Da könnte man jetzt auch sagen, naja, aber die Spanne, nun mal ehrlich, Greta, ne, die ist schon anders. Da sag ich, ja, Gott sei Dank, ist sie anders. Mhm. Wir haben den Stress nicht mehr, den ihr habt, ne, auf der Schulter. Und dieses nachts wach liegen und kindkrank oder was weiß ich. Oder wieso ist mein Kollege eigentlich an mir vorbei befördert worden? Oder ne, wir kennen das alles, woran wir nachts denken können, grübelnd in jungen Jahren. Und das ist vorbei. Und es macht uns stark. Also da glaube ich, du stoppst mich, ne? Weil ich rede ja so ohne Punkt
und alles Komma. Gut. Also ich bin ja und du wirst uns noch eine ganze Menge Sachen erzählen, also von der Seite her. Aber man sieht ja auch schon letztendlich, um da vielleicht eine Zwischenfrage dann an der Stelle mit reinzuschieben, man sieht ja jetzt schon, du hast ja eine Energie und eine Power, die ist ja sondersgleichen. Ja. Vielleicht magst du auch mal sagen, woher kommt das eigentlich? Schaust du jeden Morgen in den Spiegel? Hast du bestimmte Rituale? Nimmst du irgendwas, was wir alle noch nicht kennen? Hast du was erfunden?
Ja, genau.
Was,
ne? Welche Droge nimmst du? Ne? Genau, richtig.
Also wie sieht's bei dir aus?
Also ich kann das nicht richtig erklären. Ich glaube, ich brauche keine Energie mehr, um Schutzmauern zu bauen. ja. weil ich gemerkt habe, das sind Gefängnismauern. Ja. Ich brauche keine Energie mehr, um Sachen unterm Teppich zu halten, denn das war mein Patentrezept. Mhm. War ja gar nicht so schlimm und hier alles kommen, ja, mach weiter und so und guck da gar nicht so hin. Aber das kommt ja immer wieder ins Hinterstübchen, da rein in die Gedanken, was da früher mal war. Und das habe ich mir angeguckt und da habe ich natürlich meine Systeme, wie ich damit umgehe, aber es wird jetzt hier ein bisschen zu kleinteilig. Aber ja, es gibt da Tricks und morgens schon mit diesem Brausepulvergefühl aufzuwachen, dieses, oh, was dieser Tag wohl wieder Tolles bringt. Ja. Mir hat er die Begegnung mit dir gebracht. Du strahlst mich an. Leider könnt ihr seine strahlenden Augen hier nicht sehen. Das ist jammervoll. Danke, deswegen muss ich euch ein bisschen berichten, was mir hier, wer mir hier gegenüber sitzt und wie das funkelt und so. Und das lässt mich natürlich schon ganz anders da loslegen. Aber natürlich kenne ich auch Tage, wo ich nicht so aufstehe. Mhm. Und dann habe ich meine Hilfsmittel. Nach denen fragtest du ja gerade so ein bisschen. Was kann man denn dann tun? Also erstens, dass ich mich frage, was brauchst du heute? Was brauchst du jetzt in dieser Situation, wo du gerade so haderst, so knüsselig bist? Was würde dir jetzt gut tun und es selber tun? Denn für das eigene Leben, für das eigene Glück die Verantwortung zu übernehmen, das habe ich mit 30 gelernt. Als ich mich fragte, also wir waren angetreten, mein Mann und ich, wir wollten so 6 Kinder haben. So, und dann klappte das, als wir die Entscheidung dann gefällt haben, 3 Jahre lang nicht, was für mich schwer war, ganz schwer. Und ich war, ja, okay, was brauchst du denn also für dein Glück? Sind es wirklich die Kinder und willst du diese Verantwortung für dein Glück auf so kleine Kinderschultern übertragen? Ja. Und naja, dann kam das irgendwie so, wer ist denn verantwortlich für mein Glück? Und dann stellte ich fest, ich hatte Geheimverträge abgeschlossen, hinterm Rücken von Menschen, die davon gar nichts wussten. So nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich.
Ja.
Das habe ich vermutlich aus Kindertagen. Weißt du, wenn meine Eltern Zeit hatten und ich habe 2 ältere Schwestern, wenn die mich mitspielen ließen, dann war das fein und ich war glücklich. Und wenn die das nicht machen, dann fand ich die doof und ich war traurig.
Und ganz einfach. Und ich fand das so spannend. Es gibt nämlich, witzigerweise, dass du das jetzt schon ansprichst, ich habe nämlich natürlich, bereite mich immer auf meine Gäste gut
oh
vor.
Mein.
Ich habe natürlich auch viel auf YouTube recherchiert und so weiter. Und genau zu diesem Thema, was du gerade gesagt hast, gibt es ein wunderbares YouTube-Video. Es heißt, meine wichtigste Entscheidung zum Glücklichsein. Hat mittlerweile fast 90.000 Aufrufe.
Was bist du hier vorbereitet?
Und ich habe bei Minute, kann ich euch sagen, 3:20, habe ich genau diesen Satz gefunden. Und der hat mich tatsächlich, ich fand den sehr spannend und das passt gerade ganz gut zu dem, was du sagst.
Ja.
Wir hören ganz kurz rein in das Video.
Meine Güte.
Ich war todtraurig. Das hört sich jetzt vielleicht sehr banal an, aber ich weiß, ich war wirklich traurig, dass die Leute, die mich lieben, sich nicht zuständig fühlen für mein Glück und vorbeikommen und mich glücklich machen.
Die Leute, die mich lieben, dass die nicht vorbeikommen und mich glücklich machen. Das passt, glaube ich, ganz sehr schön zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, genau. Also ich bin überwältigt. Ich hätte selber ja gar nicht mehr gewusst, wie dieser Film heißt, bei über 500 Filmen. Mein Gott, und du sparst den an bei Minute so und so. Also ich muss gerade mal durchatmen. Was für eine Perfektion läufst du hier eigentlich? Das macht einen ja modelig. Wahnsinn. Entschuldige, das war abgeglitten.
Alles gut.
Ja, ich war tatsächlich erschrocken, weil es für mich ganz automatisch so war, dass man das ins Erwachsenenalter sozusagen übertragen kann. Und da stand keiner morgens und sagte, hey Greta, was brauchst du heute für den Tag? Ne, was soll ich dir in deinen Terminkalender eintragen oder irgendwie sowas? Das gab's doch nicht. Und habe ich gedacht, okay, das muss ich dann wohl selber machen. Das ging noch halbwegs. Aber dann irgendwann festzustellen, ich kann jetzt keine mehr die Schuld in die Schuhe schieben, wenn ich sauer, traurig, enttäuscht oder was weiß ich alles war. Das war eine wirklich harte Nuss für mich, also das zu akzeptieren. Und wenn man das auch geschafft hat, dann ist danach nur noch Freiheit, weil nichts und gar nichts mehr mich bindet, sprich, ich bin nicht mehr abhängig von Umständen. Das Wetter ist schön oder der macht gerade was schön. Nein, ich bin selbst in der Verantwortung. Und jetzt mag ja so ein Gedanke auftauchen, ist das nicht sehr egoistisch? Ne? So, das fliegt ja da eventuell mal vorbei und das möchte ich gleich mal hier vom Tisch wischen. Nein, wenn wir uns vorstellen, junge Eltern, die sich völlig verausgaben für ihre Kinder oder wie auch immer, Erwachsener, der für seinen Partner sorgt, weil der krank ist.
Ja.
Und der sich völlig verausgabt. Was ist denn da noch möglich an Liebe, an liebevollem Umsorgen, wenn man so fertig ist.
Ja.
Jeder kennt das. Und deswegen ist das wie im Flugzeug, erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen,
ja,
und dann kann man für andere sorgen. Das heißt, wenn wir unseren Glückstank selber füllen, können wir die Welt aus den Angeln heben. Dann schaffen wir alles mit links, mit den Kindern sind wir geduldig, mit dem zu pflegenden Partner, da fließt Liebe. Aber ich weiß nicht, ob es in der Gesellschaft so einen kleinen Anspruch gibt, wie du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank.
Mhm.
Ich weiß nicht, wo das herkommt.
Mhm.
Ich weiß auch nicht, ob ich da richtig liege mit diesem Gefühl. Aber wenn man das einmal verstanden hat, wie im Flugzeug, Sauerstoffmaske erst selbst und dann. Und also da denke ich, in diese Eigenverantwortung zu gehen, ich bin selber für mein Glück zuständig oder wie du es ja zitierst, als mein Podcast heißt, glücklich sein ist eine Entscheidung.
Ja.
Und da möchte ich immer jetzt gleich noch so ein zweites Wort dazufügen. Vertrauen ist eine Entscheidung.
Ist auch eine Entscheidung, ne? Was du im Übrigen gerade sagtest, fand ich ganz spannend. So getreu dem Motto, gibt es da draußen gesellschaftlichen Anspruch. Hey,
ja, ja,
dein,
ja,
Mann ist krank und so, und
ja,
darfst du,
ja,
heute Abend ins Kino gehen. Und du hast auch vom Egoismus gesprochen.
Ja.
Vielleicht zwei Anmerkungen dazu von meiner Seite. Also Egoismus bedeutet vom Wortstamm her ja auch immer, ich bin. Und ich finde, wir tun gut insgesamt daran, wenn wir die Fähigkeit haben, zwischen Egoismus und Egozentrik zu unterscheiden, weil da liegen nämlich Welten dazwischen.
Mhm.
Und nicht umsonst sagen die alten Hochkulturen auch schon, fill your cup first. Also wenn du dich selber nicht als wichtigsten Mensch in deinem Leben anerkennst, wie willst du dann die Kraft haben, dass es ja allen anderen um dich herum dann überhaupt erst gut gehen kann, weil
Richtig.
Du dich um dich selber kümmerst.
Genau.
Und das Zweite, und das fällt mir auch immer wieder auf, das habe ich früher schon in Coachings beispielsweise erlebt, wenn dann Paare kamen und die dann immer gesagt haben, ne, was du auch gesagt hast, naja, ich kann ja nicht, weil, und mein Mann oder meine Frau und so weiter,
ja, ja,
und so weiter.
Ja, ja.
Und dann habe ich immer gesagt, sie sind ja verheiratet, ja. Ich sage, okay, was heißt denn das Wort Ehe? Was bedeutet das? Also was heißt das im ursprünglichen Sinne? Und witzigerweise war es tatsächlich so, ich habe die Frage über Jahre gestellt und kein einziges verheiratetes Paar konnte mir jemals beantworten, was Ehe überhaupt bedeutet. Also vom Wortstamm her,
ja,
gesehen.
Ja, wüsste ich auch nicht zu beantworten.
Dann sage ich es gerne. Also
ja.
Ehe bedeutet also es kommt aus dem Aramäischen und frei ins heutige Deutsche übersetzt, bedeutet es, zu Gast im Leben des anderen zu sein.
Oh, wie zauberhaft.
Es bedeutet nicht, ich opfere mich komplett für dich auf oder wir müssen hier ein Leben auf Gedeih und Verderb und so weiter, sondern es bedeutet, zu Gast im Leben des anderen zu sein.
Wunderbar.
Und ich glaube, wenn man niemals vergisst, dass das dementsprechend auch eine auf Tagesentscheidung basierende freiwillige Entscheidung ist, auch zu sagen, ich lade dich in mein Leben ein, dann bedeutet es auf der anderen Seite, dass ich mir vielleicht überlege, wie verhalte ich mich, wann bringe ich dir mal wieder Blumen mit, wann mache ich ein Kompliment, wann drücke ich Anerkennung
Zauberhaft.
Aus
Wunderbar.
Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was mir gerade durch den Kopf ging, als du das gerade geschildert hast.
Hey, was liegt denn hier wieder ab? Ne? Oh, ich gehe ja als Beschenkte hier raus, das ist ja der Hammer, wie wundervoll.
Ja, das bedeutet
ja,
eigentlich.
Und das, ja, und das der andere mein Gastgeber ist.
Ja, ganz genau.
Die Achtung davor,
richtig.
Das ist seine Welt.
Genau.
Das sind ja, wir machen ja, reißen hier Themen an. Also dieses zu verstehen, jeder hat seine eigene Wirklichkeit.
Ja. Und dass es eben auch in Ordnung ist, dass du selber gewissermaßen sagen kannst, das hier ist sozusagen meine Bubble oder mein Haus und mein Reich. Und es ist auch in Ordnung, wenn ich meinen wahren Platz im Leben einnehme.
Ja.
Ich darf das tun. Punkt
ich
rum.
Muss es eigentlich.
Und ich muss es tun. Ne?
Also es geht ja darum, da sind ja zwei zusammengekommen, die eigenständig waren und das wundervoll fanden.
Genau.
Den anderen in seiner Eigenständigkeit. Und wenn man sich da jetzt versucht anzupassen, das verwässert alles, es wird nichts Richtiges. Und bei mir kam wirklich der Streit raus aus der Ehe.
Mhm.
Es sind ja die banalen Sachen, die einem dann manchmal das Leben deutlich macht. Mein Mann und ich waren auf einem Konzert gewesen und er erzählt Freunden von unserem Konzert. Und ich denke, wo war der denn? Der hat das ganz anders wahrgenommen.
Mhm.
Und dann ging, nee, das war doch eigentlich so. Und das war so, bis ich irgendwie mal innehielt und dachte, hey, der kam aus einer ganz anderen Situation, ich sag mal im Job und dann keinen Parkplatz gefunden und dann hat noch die Garderobiere irgendwas nicht begriffen. Und was weiß ich, der ging ganz anders da rein als ich.
Ja.
Ich habe es auch bei meinen Schwestern, hätte ich es lernen können, ich habe es dann nur auf uns bezogen. Wir waren junge Erwachsene, was weiß ich, über 20 und so. Und wir unterhalten uns über unsere Kindheit und wir hatten das Gefühl, in welcher Familie bist du denn groß geworden?
Mhm.
Und dann ging es erstmal zwei gegen einen. Nee, es war doch so und da war noch Tante so und so und dies und das und so. bis wir oder ich begriff, ey, die haben das so abgespeichert.
Ja.
Dann bin ich aber trotzdem noch vom Acker gegangen und habe gedacht, naja, okay, die haben es anders abgespeichert, aber meine Version ist ja richtig.
Ja.
Kann so borniert war ich da noch.
Ja, kann es sein, weil wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ich weiß auch gar nicht, warum ich so viel Resonanz bekomme.
Ja, ja,
und
ja.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, es gibt so einen schönen Spruch von einem Mentor von mir, der sagte, weißt du, die Wahrheit ist immer einfach. Kann es sein, dass du einfach die Entscheidung getroffen hast, einfach sämtliche Kraft, die es kostet, irgendwas zu erzählen, einfach gestrichen hast und einfach nur noch die Wahrheit aussprichst und deswegen auch so viel Kraft hast und dass deswegen vielleicht auch die Leute so gut auf dich resonieren?
Sowieso. Also ich war schon früh bereit, nach meinem Wertesystem zu leben. Mhm. Und zwar auch dann, wenn es für mich unvorteilhaft war. Mhm. Weil ich wusste, am Ende bin ich derjenige, der da reinguckt.
Ja.
Und das kennen wir auch. Wenn ich einen Kollegen beobachte, der denkt, er ist alleine, blickt sich nochmal um und zack, steckt er was aus der Firma in seine Tasche.
Ja.
Denke ich dann, Mensch, das ist ja eine coole Socke. Mhm. Ich muss ihn mal fragen, ob der bei mir die Blumen gießt, wenn ich in Urlaub fahre. Mhm. Vermutlich nicht. Mhm. Aber wenn ich es selber mache, dann habe ich, ja, und die Firma hat mir da und da war sie auch ungerecht und so. Aber nein, wir haben uns selber abgeurteilt da drin. Ja. Das Wertesystem hat schon leicht den Daumen nach unten genommen. Ja. Ich mache das übrigens hier alles vor. Ja. Also ihr müsst euch das hier denken, wie ich mit Händen und Füßen rede. Also und da achtsam zu sein, wenn wir selbstbewusst sein wollen, dann kommen wir oft dahin und sagen, ja, meine Eltern haben da Fehler gemacht und mein Lehrer hat da und mein Partner hat da. Nein, guck mal, wie du mit dir selber umgehst. Das hast du vorhin auch schon mal gesagt, wie spiegelst du, wenn du selber nicht deinen Wert erkennst,
ja,
kannst du nicht davon ausgehen, dass dein Umfeld deinen Wert erkennt.
Absolut, ja.
Genau,
ja.
Und da so erkennen, du bist so kostbar, so wie du bist und schütze es bitte selber, verwässere dich nicht selber sozusagen.
Ja. Mhm. Ja, absolut. Und ich glaube, also eine der kraftvollsten Fragen, die ich persönlich kenne, egal welche Umstände passieren, mhm, ist immer die Frage, okay, was ist das Positive, was ich daraus auch ziehen kann? Also was ist das
Richtig.
Geschenk, was damit in Verbindung steht?
Ganz, ganz kostbar. Aber das ist, wie war die Reaktion von deinem Umfeld? War die immer nur positiv?
Nein, war ich nicht. Ich habe 10 Jahre Mobbing hinter mir und ähnliches. Also ich habe schon einiges sozusagen auch erlebt, wo das Umfeld gesagt hat, du bist eben nicht okay und so weiter und so fort. Aber ich habe ich einfach 2 Sachen begriffen. Erstens, das Leben gibt mir immer das, was ich brauche und das ist wahrlich nicht immer das, was ich gerade möchte.
Richtig, genau.
So, aber wenn
so funktioniert es.
Aber so funktioniert es. Und das Zweite ist, ich habe, und das war zum Beispiel bei Mobbing war das damals so, ich habe jahrelanges Mobbing innerhalb von einer Sekunde beendet, indem ich aufgestanden bin, eine klare Entscheidung getroffen habe, mal eine klare Ansage gemacht habe und das Umfeld auf einmal komplett anders reagierte, weil sie dieses Reaktionsmuster von mir überhaupt gar nicht kannten.
Ja.
So, und das bedeutet, dass ich in der Sekunde verstanden habe, hey, ich kann in einer Sekunde mit einer Entscheidung im Prinzip alles verändern, was ich möchte, in Anführungszeichen natürlich alles. Also das heißt, die Reaktion meines Umfeldes haben sich natürlich auch, ich sag mal, daran orientiert, wie ich selber mit mir umgehe und auch, was ich gewissermaßen sende. Mhm. Und natürlich ist es auch heute noch so, dass teilweise das Umfeld, aber es wäre wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, natürlich gibt es auch einige Leute, die sagen, hey, was ist das für Quatsch und warum ist der so extrovertiert, warum redet der so viel und so schnell und warum stellt er so komplizierte Fragen und macht so alles Mögliche. Aber ich vermute mal, das ist ja bei dir anders. Bei dir genauso.
Ja, das darf ja auch sein. Ich möchte gerne noch einmal zu diesem Geschenke. Ne? Ich gucke dahin, was hat das Leben drumherum für Geschenke. Ich erinnere mich an ein Gespräch, da ging es um den Verlust der Mutter, die war gestorben. Das Ganze war aber, ich sag mal, über 20 Jahre her. Und ich habe gedacht, ich dürfte das sagen. Und sag zu ihm, ich glaube, deswegen bist du dieser zauberhafte, empfindsame Mann geworden, der du heute bist. Der springt auf und sagt, darauf würde ich pfeifen, wenn meine Mutter noch leben würde.
Ja.
Ich war wie geschockt und dachte, oh Gott, was habe ich gemacht? Wie habe ich ihn verletzt? Mm. Bis mir klar wurde, vor dieser Wahl stehen wir nicht. Wir können nicht das eine mit dem anderen tauschen.
Mm.
Das Schlimme bleibt so schlimm und schmerzhaft. Aber daneben sind die Geschenke. Bei mir war es der Tod meines Vaters sehr früh, als ich 19 war, wo ich aber erst 10 Jahre später, oder ich weiß, ich kann nicht so schnell rechnen, oder 9 Jahre oder was, begriffen habe, dass es legitim ist, dahin zu gucken.
Ja.
Ich habe ja vorher gedacht, das sei ein Sakrileg, wenn da was Positives im Tod meines Vaters sein soll.
Ja.
Also komm, hör mal auf, ne? So dieses. Aber letztendlich ist es aus mir heraus entstanden. Ich musste beruflich so einen Test ausfüllen und da stand die Frage drin, was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt?
Ja.
Und intuitiv wusste ich sofort der Tod meines Vaters.
Ja.
Und sofort habe ich das vom Tisch gewischt, habe gedacht, du musst ja bescheuert sein, was soll denn daran Positives sein? Aber es hat so einen kleinen Riss in der Betondecke gegeben, unter der ich das gehalten hatte. Und dadurch bin ich dann doch mal in der Lage gewesen zu gucken und zu sagen, könnte darin etwas Positives sein. Aber ich habe ja daraus den Spruch in der Familie geprägt, wer weiß, was Gutes da drin steckt,
ja,
ne? Oder Positives.
Ja.
Und das fanden meine Kinder nicht immer nur toll, weil die natürlich erstmal in ihrem Kummer auch aufgenommen und verstanden werden wollten, ne? Ganz, ganz klar. Aber das haben meine Kinder alle verinnerlicht, ne? Eine wirklich lang ersehnte Mietwohnung. Und wer in Hamburg sich ein bisschen auskennt, weiß, auch damals schon war das, also meine Güte, ne, war es so das Tolle, er konnte sich, die wurde gerade renoviert und er konnte sich den Fußboden aussuchen und alles. Und dann hieß es nicht, es wären jetzt doch Eigentumswohnungen.
Ja.
Und meine Güte, war er entsetzt. Und dann hat er aber nach kurzer Zeit gesagt, wer weiß, was Gutes drin steckt. Und er hat eine viel schönere Wohnung hinterher gefunden.
Ja.
Oder auch, wenn man den Job verliert, ne, das wissen bestimmt ganz viele da draußen, dass man eigentlich hinterher oftmals sagt, Gott, bin ich froh, dass ich da raus bin. Ich habe das einen ganz anderen Weg eingeschlagen oder da hat sich was viel Schöneres draus ergeben. Und das ist wieder ein Vorteil von Alter. Wir haben so viel zurückzuschauen, denn das kann man immer erst im Rückblick erkennen.
Ja.
Und das macht den Unterschied aus. Also insofern. Ja.
Und du hast das gerade spannende Möglichkeit für mich, eine Brücke zu schlagen, weil du hast gerade davon gesprochen, wenn zum Beispiel jemand den Job verliert. Also man spricht ja dann davon, du bist jetzt arbeitslos. Also es findet ja ganz viel gesellschaftliche Bewertung statt.
Ja.
Und ich habe früher, als ich noch, also mit Anfang 20, so eine kleine Minifirma hatte, in Anführungszeichen, und jungen Menschen geholfen habe, so in Jobverhältnisse mit reinzukommen.
Ja.
Habe ich immer gesagt, weißt du, wenn, also Arbeitslose kam, habe ich gesagt, weißt du, so brutal das jetzt auch klingt, aber wenn du nicht mehr arbeitslos sein willst, dann geh in den Keller und räum auf oder nimm dir eine Schippe und krempel den Garten um oder mach irgendwas oder irgendwas. Aber dieses Wort arbeitslos, also die Macht der Sprache, hat ja teilweise auch auf unser Gemüt und auf das, wie wir über uns denken, einen unglaublichen Einfluss. Und ich möchte das gerne mal nutzen, um eben auch auf das Thema Alter zu sprechen zu kommen, weil auch da haben wir ja Begriffe wie Altersheim oder Seniorenresidenz und was es da nicht alles gibt. Und meine Frage an dich ist in dem Zusammenhang, wie viel Kraft glaubst du denn, hat die Sprache, die wir verwenden, auch im Umgang, wie wir auch in der Gesellschaft das Alter beispielsweise dann eben auch sehen?
Ganz, ganz enorm. Also wir haben ja Bilder im Kopf, die haue ich ja mit Freude in kleine Stücke da, ne? Diese Bilderrahmen.
Wie sieht das aus, wenn du das machst, wenn du in kleine Stücke haust? Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber es wird gerade hier
Scheibchenweise mit der Hand, genau, sozusagen. Ja. Ein Beispiel, ich bin ehrenamtlich mit Musikstudenten unterwegs und erkläre ihnen, was sie erwartet, wenn sie im Altersheim Konzerte geben.
Ja.
Und dann, die sind ja irgendwie in den 20ern so. Und dann gehe ich locker mit denen um und sage, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat, mit dem ihr eigentlich nur rumspielen könnt.
Ja.
Da sitzt die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und indem ich ihnen schon fast den Rücken zudrehe, geht's dann nochmal. Und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Stellt euch erst vor, wie beim Baum, wenn ihr den durchschneidet, das ist das ganze Leben. Da sitzt auch das ganze Leben. Ob da jetzt die Hand zittert oder die Hüfte eiert oder was weiß ich, spielt keine Rolle. Wenn du dir einen alten Mann vorstellst, wie sieht er aus? Sieht er aus wie Helmut Schmidt? Der saß nachher mit über 90 oder ich weiß nicht mehr wann, im Rollstuhl. Und er war trotzdem der gefragte Staatsmann. Die kam aus aller Welt nicht, um zu fragen, welchen Rotwein trinken sie, sondern um zu wissen, was denkt er über die Politik. Nur wir Alten, wir klappen das Buch zu selber, wenn wir einen Rollator brauchen und denken, na, jetzt muss ich gar nichts mehr anfangen, jetzt bin ich alt und der Treppenlift, der geht eigentlich direkt in den Sarg in unseren Kopf.
Ja.
Dabei ist das wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B, Treppenlift fährt von oben nach unten. Und Ende. Es ist ein Helferlein. In jungen Jahren hat keiner gejault und hat gesagt, oh Mensch, jetzt kann ich meine Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen, ich muss mir eine Waschmaschine kaufen. Nee, haben wir immer gemacht. Und weil wir uns im Alter unseres Lebens-Know-hows auch gar nicht so bewusst sind, was wir da eigentlich alles mal geschafft haben oder was weiß ich, ein Mitte-30-Jähriger, der mal sich vergleicht mit sich selber, als er 20 war, um zu erkennen, was ist denn da alles schon wieder Tolles dazugekommen. Und dann wird das Leben leichter. Dann kriegt das eine ganz andere Leichtigkeit und sich seines Wertes, ne, das ist jetzt wieder die Brücke, dreimal glaube ich, haben wir schon drüber jetzt gesprochen, ne, dieses Bewusstsein.
Ja.
Das bin ich. Ja. Und ich bin nicht abhängig von diesen äußeren Sachen und ob die Haare grau werden oder die Falten mehr. Und ja, es ist so. Und Krankheit ist immer schlimm. Das ist ja auch etwas da draußen. Das versuche ich auch wegzubügeln, ne? Dass man denkt, Alter ist gleich krank.
Ja.
Und da, du hattest ja meinen UNO-Film da erwähnt, habe ich nie verstanden, wieso ich da auf der Plattform stehe. Unter diesem Oberbegriff Nachhaltigkeit, die zweite Überschrift habe ich immer verstanden, wie andere Länder mit dem Alter umgehen.
Ja.
Aber Nachhaltigkeit, okay, die Ressource Leben ist begrenzt. Und Nachhaltigkeit heißt, heute so leben, dass ich auch in Zukunft gut leben kann, dass mein Umfeld gut leben kann und die nachfolgende Generation auch. Okay, ist uns das, egal in welchem Alter, bewusst?
Ja.
Ob in meinem, heute so zu leben, dass ich auch in Zukunft gut leben kann. Oder euch Jungen, zündet ihr die Kerze an beiden Enden an und sagt, es gibt kein Morgen, ich hau jetzt rein. Oder ich denke, wir haben drei Hebel. Unsere Ernährung, Sport, viel trinken, diese Sachen, ist ganz klar. Oder Übergewicht, ja oder nein, oder
ja.
Diese Sachen, hat Einfluss auf meine Zukunft.
Ja.
Meine Emotionen, Jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung. Sie zieht mich runter, sie zieht mein Umfeld runter, egal. Ja, ich kriege vielleicht mehr Streicheleinheiten. Ich habe eine Dating-Plattform, wo ich sofort mich connecten kann mit anderen. Ich jaul rum, weil der Bus zu spät ist, habe ich sofort neue Freunde gefunden an der Bushaltestelle. Und das Dritte sind meine Gedanken.
Ja.
Denn die steuern meine Handlungen.
Ja.
Und wenn ich denke, Alter ist schrecklich, das kann ja die Hirnforschung heute schon wunderbar belegen, was früher schon Henry Ford sagte. Der hat gesagt, Moment, egal was du denkst, du wirst Recht behalten.
Ja.
Und die Hirnforschung sagt heute, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst.
Ja.
Und
ja.
Ende. Jetzt kann ich eigentlich schon aufhören.
Ja. Und du hast gerade so wunderbar diesen UNO-Film angesprochen.
Ja.
Auch auf den bin ich natürlich vorbereitet. Ich habe einen kleinen Ausschnitt für euch aus diesem UNO-Film.
Nee.
Und da hören wir mal ganz kurz rein, weil da ist nämlich eine wunderbare Botschaft und daran schließt sich dann auch gleich meine nächste Frage ein.
Da kam zwar dieser Ansatz, ne, du musst der Welt da draußen mal zeigen, wie toll es ist, alt zu sein, das weiß da keiner. Aber dass es tatsächlich mir gelingt, diese Botschaft weiterzugeben, dass ich das sein darf für viele, so ein Mutmacher und so ein Vorbild, es geht. Und da erscheint es mir ja auch so wichtig zu begreifen, was für eine tolle Zeitspanne ist denn das eigentlich? Ne? Wenn man sagt, Alter beginnt so grob mit 60 und die statistische Lebenserwartung für Frauen ist im Moment 87, dann ist das die gleiche Zeitspanne wie von 33 bis 60. Das ist das gleiche Alter. Und da eben...
Ich will auf diesen Punkt hinaus, da muss mal einer rausgehen und auch erklären, jetzt habe ich war wieder so fasziniert, dass ich jetzt gerade den genauen Wortlaut schon wieder vergessen habe.
Ich erkläre der Welt, wie toll es ist,
genau,
alt zu sein.
Genau, warum brauchen wir jemanden, der der Welt erklärt, wie toll es ist, Alter?
Ja, wir laufen ja in Spuren und ich glaube, es ist auch ein enormer Wechsel. Ich bin ja 1948 geboren, das ist 3 Jahre nach Kriegsende und 2 Jahre vor dem Weltwirtschaftswunder. Und das ist, glaube ich, was anderes, als wenn man Krieg erlebt hat. Mhm. Und die hatten ganz andere Sorgen. Mhm. Und da, also, was mein Weltbild verändert hat durch den YouTube-Kanal, war zu erkennen, da draußen sind so viele, die sagen, mein Gott, Gott sei Dank, Greta, nimmst du da mal diese Mitleidsschwelle weg, so nach dem Motto, naja, jetzt wird sie 60, schade eigentlich, sie war eigentlich eine ganz tolle Frau.
Ja, genau, oder bei anderen fängt es ja schon an und sagt, mit 30 hört das Leben auf, ne?
Ja,
also
genau.
Oder irgendwie so, richtig, das ist ja, ja furchtbar, ist das, ne?
Ja, wir haben diese Bilder im Kopf und haben eigentlich auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht stimmt. Also wenn man dann selber 35 wird, denkt man, ach, so schlimm ist es ja gar nicht, aber es muss ja irgendwann kommen. Ne? Mhm. Also hat man es wieder 10 Jahre weitergeschoben und so. Aber das Bild vom Alter, das hat sich da zu lange gehalten und das stimmt nicht mehr. Da ist eine Welle da draußen. Ich mag eventuell 5 Jahre vorher laufen, denn ich komme vom Bauernhof. Das heißt, da gab es nach dem Krieg auch keine Hungersnot und keine Wohnungsnot, wie es ja in den Städten erst nochmal war, vielleicht so für 5 Jahre oder so. Und das mag mein kleiner Vorsprung sein. Das heißt, ich bin vielleicht Fahnenträger, mehr nicht. Also da gibt's aber eine geballte Wucht. Man sieht es ja auch draußen. Die sehen doch alle anders aus. Ne? Also und man wundert sich, die, was weiß ich, die sind auf dem Sportplatz unterwegs und sonst so, die übernehmen Verantwortung, die sagen, nee, ich habe einen Anspruch an das Leben und was muss ich dafür, kann ich dafür tun?
Das stimmt. Und gleichzeitig stelle ich mir natürlich die Frage, okay, was braucht es tatsächlich auch in der Gesellschaft? Was braucht es vielleicht auch politisch? Keine Ahnung. Das ist so ein bisschen die Frage, um tatsächlich so ein Umdenken in den Köpfen auch hinzubekommen. Du hast ja, da sprechen wir dann in nächste Woche drüber über den Podcast, Glücklich sein ist eine Entscheidung, den du ja auch zusammen, wie ich in der Vorbereitung gelesen habe, mit Brigitte.de genau, auch richtig, machst. Ja. Und in Folge 1 hattest du die bezaubernde, wie du sagst, Doris Brückener, Chefredakteurin von Brigitte.de mit auf Sendung.
Genau.
Und da habe ich reingehört in die erste Folge und ich will euch gerne mal eine Sequenz vorspielen und das ist dann auch gleich meine neue, also meine nächste Frage an dich. Wir hören mal ganz kurz rein.
Du sprühst vor Lebensfreude. Du bist, darf ich das sagen, es ist eigentlich ein bisschen ungezogen, aber du bist 71 Jahre alt.
Ja, das ist doch gerade, das ist doch gerade das Fund, mit dem ich so wucher.
Das ist ja eigentlich ein bisschen ungezogen, das fragt man doch nicht, insbesondere die Damen. Solche Sachen haben wir ja alle gelernt.
Ist
und du
richtig.
Gehst ja gleich rein und sagst, nee, das ist doch gerade das Fund. Und wir haben es ja jetzt auch in der letzten halben Stunde schon ungefähr von dir gehört, wie toll das ist. Aber ich habe mich gefragt, wenn so eine Dame in dieser Funktion, Brigitte.de, wo es ja auch um Frauen geht,
ja,
so und so weiter, wenn selbst da in einer Anmoderation für einen Podcast so eine Anmerkung kommt, dann scheint es mir so zu sein, dass es bestimmte Glaubenssätze gibt, die so tief liegen, dass wir immer noch Hürden haben, tatsächlich sie auszusprechen. Was bräuchte es aus deiner Sicht, damit wir über diese Hürden hinwegkommen und nicht nur über das Alter als Möglichkeit sprechen, sondern auch die Möglichkeiten des Alterns tatsächlich leben, und zwar allumfassend?
In meinen Augen ja nur einmal das Erkennen. Also einmal den Gedanken anders zu verstehen. Wir sind vorher, sag ich mal, in eingelaufenen Bahnen gegangen und jetzt plötzlich tut sich da das Fenster auf und ich habe die Möglichkeit, anders zu denken. Mehr braucht das nicht. Also das ist ja auch das Ergebnis meiner Bücher, dass die Leute sagen, ich schaue jetzt auf mein Leben anders. Man wird versöhnter, man lernt, alte Verletzungen loszuwerden oder mit dem Angstthema. Angst ist ja da draußen, aber du, ich glaube, unsere Zeit ist jetzt ja.
Alles gut, ich bin mir sicher, ansonsten schnippel ich das in zwei Episoden, das ist gar kein Problem.
Oh mein Gott, ja, da draußen dieses Angstthema ich lege jetzt einfach mal los, wie ich es losgeworden bin. Also haben mir Einbrecher beigebracht, angstfrei zu leben. Und ich war da 27, allein im Haus und es knallte. Ich fluch aus dem Bett, ich hörte die Einbrecher unten, hatte aber keinen Mut, rauszugehen aus meinem Zimmer und bin irgendwann wieder ins Bett, habe ich mich da verkrochen. Ich habe aber, und das kennt man, alles gesehen. Mein Puls jagte, mein Herz raste, ihr kennt das. Ich wusste, sie würden mich mit dem Messer umbringen, denn schießen ging ja nicht, war ja Reihenhaus, wenn die Nachbarn hören. So genau habe ich alles gesehen und durchlitten. Und am nächsten Morgen stehe ich fest, ein Brett auf dem Balkon ist umgefallen und sonst nichts. Und da stellte ich mir die Frage, stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist doch erst die wahre Katastrophe. Also sprich, ich habe da den Schalter umgelegt, hatte nie mehr Angst vor Einbrechern, ist auch keiner gekommen. Aber, ach so, jetzt muss ich vielleicht erstmal vorweg sagen, ich rede hier nicht von der Angst, die wir brauchen.
Ja, klar. Feuer, evolutionsbiologische Ängste sind ja auch gut.
Das ist klar. Also wunderbar. Sondern ich rede von der Angst, die uns den Mut nimmt, Neues zu wagen, die da draußen rumwabert und uns wirklich auf der Schulter liegt. Und da möchte ich jetzt gerne mal eine Statistik zumuten, denn sie betrifft jeden von uns. Wir machen uns zu 95% für Sachen verrückt, die nicht eintreffen. Wo sonst sind wir denn so wenig rational? Wo wir dann uns um Sachen so intensiv kümmern, die nur 0,5%ige Wahrscheinlichkeit haben. Und wenn man mal schaut, also ich kann jetzt einmal sagen, oh, da ist etwas ganz Schlimmes passiert. Ja, ist tatsächlich. Und dann hat es das doch in einer anderen Region von Deutschland auch schon gegeben und im europäischen Ausland doch auch schon mal. Mein Gott, wenn das in meine Stadt kommt, dann ist hier zappenduster, Leute, dann geht gar nichts mehr. So, jetzt mache ich das mal positiv. Ah, da ist sowas Tolles passiert. Meine Güte, noch eins. Und in einer anderen Ecke Deutschlands doch auch und in einer anderen Ecke Europas auch. Wenn das in meine Stadt kommt, dann feiern wir Party, Leute, das wird ein Fest ohne Ende. Da wird doch jeder sagen, Mensch, Greta, wart's mal ab. Das heißt, das sind Luftschlösser da oben. Da kann man reinpieksen wie ein Luftballon, dann sagt das Peng. Und Mark Twain hat da so einen tollen Satz formuliert. Ich bin heute ein alter Mann und ich habe viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nie passiert. Wir erleben es, was wir denken. Du hast vorhin, wie wichtig ist Sprache, wie wichtig ist Formulierung. Das erzeugt Emotionen in uns und Emotionen sind Teil unseres Lebens. Und also da zu wissen, ich muss das nicht denken, was in meinem Kopf aufploppt. Also ich kann da Boss sein. Also das, auch das habe ich mit 30, als ich, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, als da diese Frage war, wieso bekommen wir keine Kinder und was brauche ich für mein Glück? Und da hatten mein Mann und ich uns nach 3 Jahren gefragt, könnten wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes? Und so aus vollem Herzen mit Ja beantwortet. Und jetzt wird mancher da draußen wissen, wie meine Geschichte weiterging. Ich war im nächsten Monat schwanger. Und natürlich habe ich mich über die Schwangerschaft wahnsinnig gefreut. Aber ich habe so einen Heidenschreck gekriegt und habe gedacht, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert? Und da habe ich gedacht, ich muss Chef da oben werden. Ich muss Chef im Oberstübchen werden, das geht nicht anders. Und wie mache ich das? Also sich erstmal auf die Schliche zu kommen. Sag ich mal, früher habe ich schon 3 Stunden auf irgendeinem dusseligen Thema rumgedacht. Und jetzt merke ich recht schnell, was da oben los ist. Und dann frage ich mich, hilft mir das? Soll ich das denken? Muss ich das denken? Nein, weg.
Ja.
Klar, kommt das wieder hoch oder so. Aber man lernt damit umzugehen. Und das alles ist Freiheit und macht das Leben schön.
Du hast gerade, beziehungsweise eine Geschichte vielleicht vorab, wo ich das auch sehr spannend fand. Ich hatte, als ich noch in Bramfeld gewohnt habe, in Hamburg. Ja. Bramfeld war das schon.
Ja.
Hatte ich einen Nachbarn, der war damals Anfang 90, als ich eingezogen bin. So. Und er war wirklich auch körperlich schon echt angeschlagen. Also das heißt, jeden Tag ist er aus der Wohnung raus und in einen Rewe-Supermarkt gegangen, hätte auch ein Edeka sein können, der Name ist völlig egal, aber in dem Fall war es jetzt also ein Rewe, weil da auch so ein kleiner Kiosk war, wo er dann gerne seinen Lottoschein ausgefüllt, sich eine Zeitung geholt hat und wie auch immer. Und dieser Weg zu diesem Supermarkt, der hat, ich glaube, hin und zurück 2 Stunden gedauert, ne? Weil er wirklich mit ganz kleinen Schritten, und wir redeten über vielleicht 500 Meter hin, 500 Meter zurück, so ungefähr.
Ja.
Also wirklich so. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ich sage, sagen Sie mal, Herr so und so, einen Namen lasse ich jetzt weg. Ich sag, sagen Sie mal, ich sehe Sie hier immer so alleine über die Straße gehen und so. Und da drüben auf der anderen Straßenseite, da ist doch so eine Begegnungsstätte für ältere Menschen. Also gehen Sie doch da mal hin. Und ich werde es nie vergessen. Da guckt er mich an und sagt, Herr Zinne, meinen Sie, ich habe Bock, mich in meinem jungen Alter den ganzen Tag über Krankheiten zu unterhalten?
Großartig. Und
das hat mich so geprägt, wo ich echt so gedacht habe, ja, verdammt,
geht doch.
Er könnte recht haben. Ne? Und irgendwann bin ich dann weggezogen und ich weiß nicht, ob er heute immer noch jeden Tag dahin läuft, aber es war unglaublich beeindruckend, dass jeden Tag wie ein Schweizer Uhrwerk ist er aufgestanden. Und meine Oma jetzt 94, die sagt auch immer, weißt du, wer rastet, der rostet, du musst einfach aufstehen, du musst dich ein bisschen bewegen, du musst dich auch manchmal in den Hintern treten.
Wunderbar.
Und du musst einfach dann auch mal im Zweifel sagen, nee, das schmeckt einfach nicht. Und sie sagt immer, ich kann auch mit Anfang 90 noch sagen, dass mir der Pudding nicht schmeckt. Und wenn ich da irgendwie zickig, schrullig oder unbequem bin als Bewohnerin einer Senior, ja, dann ist es nun mal so, aber dieser Kackpudding schmeckt mir einfach nicht. Punkt.
Klasse, kein Wunder, dass du so ein toller Enkel geworden bist, sozusagen, wenn du so eine starke Oma hast.
Ja, aber meine Oma ist auch teilweise echt meine Heldin, das muss man sagen. Du hast gerade das Wort Statistik in den Mund genommen.
Ja.
Und wir haben jetzt natürlich ganz, ganz viele Themen auch aufgemacht.
Ich muss ja immer
gucken als Moderator, dass ich das so ein bisschen zusammenfasse. Statista, die haben auch in 2020 im Auftrag der Vereinten Nationen, haben eine Experten analysiert, wie die Zufriedenheit von Menschen in aller Welt ist. Und die wichtigsten Kriterien bei dieser Erhebung sind das Bruttoinlandsprodukt, die Großzügigkeit, die Stärke des sozialen Umfeldes, das Level der Korruption, die Lebenserwartung sowie die Freiheit für eigene Lebensentscheidungen. Also 6 Punkte.
Ja.
Jetzt habe ich mich gefragt, versuchen wir das mal. Oder wäre es möglich, dass diese Parameter tatsächlich auf das zu übertragen, was du jetzt gesagt hast? Also wir, über Geld haben wir noch nicht gesprochen, aber wenn wir mal sagen Bruttoinlandsprodukt, ich glaube, eine gewisse Form von auch monetärem Wohlstand ist gut, damit man seine Arbeit überhaupt tun kann, oder?
Auf jeden Fall. Also, dass Deutschland das Wort Altersarmut überhaupt kennt, macht mich fertig.
Ja.
Aber jetzt können wir über die Regierung schimpfen, das bringt uns alles nichts, aber in anderen europäischen Ländern ist das anders.
Ja.
Sondern gucken, was können wir denn selber tun? Mhm. Aber ich möchte gerne, wenn ich darf, 2 Sachen hervorheben. Ich kenne wirklich finanziell ganz arm gestrickte Menschen.
Ja.
Die sind noch für ihren Nachbarn da, wenn die Frau krank ist, geht die mit dem Dackel, die nimmt für alle die Pakete an, die im Haus da, die ist verwoben.
Ja.
Und dann gucke ich mir mal reiche Hamburger an, die über den Jungfernstich gehen.
Absolut.
Die haben die Last der Welt auf den Schultern.
Ja.
Es ist kein Garant. Also,
genau.
Und ich möchte auch, dass Achtung bleibt vor Menschen, die arm sind, genauso wie vor Menschen, die sehr krank sind.
Ja.
Krankheit gibt's in jedem Alter. also Junge und Depression und was weiß ich was alles gibt, ist immer fürchterlich. Aber ich werde so ein bisschen fummelig, wenn man die in so eine Box tut, so nach dem Motto, das Leben für die ist ja ganz schrecklich.
Ja.
Ich habe so viel von denen gelernt. Mhm. Mit schweren Krankheiten, die sagten, ich weiß erst jetzt,
ja,
was Leben ist.
Ja.
Ich halte mich nicht mehr mit den anderen auf.
Ja.
Und natürlich ist da viel Schmerz auch, aber wie du sagst, was sind die Geschenke?
Mhm.
Da hinzugucken, also sprich mit einem anderen Blick, mit einer anderen Brille und nicht so, oh Gott, der Arme, ja, meine Güte. Sondern da mal achtungsvoller hinzugucken und zu gucken, wie meistert der jetzt das Leben? Was bringt ihn dazu, trotzdem noch zu lächeln und so Glück im Alltäglichen zu finden? Also ja, ich kenne jemanden, den habe ich aber erst kennengelernt, nachdem er querschnittsgelähmt war. Der kann seinen Rollstuhl nur noch mit dem Kinn bewegen. Mhm. Der ist Fußballtrainer gewesen für junge Leute da und ist auf seine eigene Terrasse rückwärts gestolpert und dann hat er sich so den Kopf verletzt an so, was weiß ich. Und dadurch ist das entstanden und er sagt, ich bin heute glücklicher, ja, als vorher.
Es gibt übrigens einen tollen Film, der heißt Gold, kann ich sehr empfehlen, fällt mir an der Stelle ein.
Okay.
Der auch über, also dieses Thema letztendlich, ja, thematisiert. Ja. Also bleiben wir mal ganz kurz bei diesen sechs Faktoren. Ja. Also das eine, du hast völlig recht, auch dieses Thema Reichtum. Ich könnte jetzt auch, also zum Beispiel, als ich die Weltreise gemacht habe, ja, da war ich als erstes in Laos und, ja, war bei meiner laotischen Gastfamilie und ich werde nie vergessen, als wir so ein gewisses Vertrauensverhältnis hatten, habe ich dann mal meine laotische Gastmama gefragt. Ich sage, sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass ihr eigentlich ihr habt eigentlich gar nichts, mal streng genommen, ne?
Ja, ja,
so,
ja,
so geldtechnisch und so war, ist das da echt ein bisschen schwierig gewesen und denen ging es ja schon vergleichsweise gut.
Mhm.
Aber ihr seid alle wahnsinnig großzügig. Ihr habt immer irgendwas, ihr lacht den ganzen Tag, ja, ihr habt Spaß, ja, ohne, ja, Ende. Ja. Wie schafft ihr das denn?
Ja.
Und ich konnte es, deswegen übersetze ich es gerade so, weil ich musste das ja im Englischen sagen und ich konnte es nicht differenzierter darstellen damals.
Ja.
Und dann guckte sie mich nur an und sagte so, legte ihr Hand aufs Herz und sagte, ich verstehe deine Frage nicht, wir haben doch alles.
Ja.
Und, und da
in mir die Tränen in die Augen,
in dem Satz war so viel drin, wo ich gesagt habe, meine Herren, also genauso wie du sagst, also dieses Wort Reichtum, auch innerer Reichtum zu haben.
Natürlich.
Und dass man eben, so wie du auch sagst, das nicht nur mit oder nicht mit monetären Sachen dann gleichsetzen kann. Und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich mit der Großzügigkeit. Also auch was du ja gerade gesagt hast, sei es ein ehrenamtliches Engagement,
ja,
und so weiter, kommt wahrscheinlich auch, ja, ne, also kommt ganz viel zurück. Ich glaube, natürlich, jeder, der auch schon mal ehrenamtlich ist, ich habe 10 Jahre DLRG gemacht und
so, genau,
und das sind Sachen, an die ich heute noch zurückdenke.
Richtig.
Obwohl es ja nichts primär mit dem Kohleverdienen oder so, ganz im Gegenteil, da zahlst du ja dann eher und so weiter, investierst deine Zeit,
richtig,
und du kriegst so viel zurück,
genau,
dass das wirklich immens ist. Also da können wir, glaube ich, auch einen fetten Haken dran
machen. Ja, da können wir einen ganz fetten Haken dran machen und ich nimm den Bogen deines ersten Satzes auf. Hat sich Gott das nicht unglaublich raffiniert ausgedacht, dass es nicht hilft, sich hinzustellen und sagen, wieso kommt keiner und macht mich glücklich?
Ja.
Sondern, wenn wir andere glücklich machen, werden wir selber glücklich. Ich finde das so einen raffinierten Schachzug.
Ja.
Also könnte ja besser nicht sein, oder?
Ja. Ja, und ich glaube, dass das, jetzt könnte man weitergehen, wir kommen gleich wieder zurück zu den Punkten, aber ich glaube, das ist im Übrigen auch der Grund, ich habe da lange drüber nachgedacht, ich habe früher schon so verrückte Gedanken gehabt und habe gesagt, okay, wenn alles tatsächlich nur von der Ratio abhängig wäre, von unserem Verstand,
ja,
warum um Gottes Willen hat sich die Natur die Mühe gegeben, uns zum Beispiel das Herz noch dazu zu geben?
Mhm.
Also dann hätte man das ja auch anders im Kopf organisieren können, so wohl möglich, ne?
Ja.
Und ich habe irgendwann gesagt, ich glaube, es liegt daran, dass wir eigentlich 3 Ebenen der Intelligenz haben. Wir haben unseren Verstand, der uns dabei hilft, letztendlich Dinge in die Umsetzung zu,
genau,
bringen. Aber unser Verstand kann nur auf Dinge reagieren, die er in der Vergangenheit letztendlich schon mal erlebt hat, um in die Zukunft zu projizieren. Das heißt, wenn wir Fragen über den Sinn haben oder das, was uns glücklich macht, was du gesagt hast oder was wir wirklich von Herzen aus brauchen, dann muss es so sein, dass wir eben auch das mit unserem Herzen verbinden und auch in der Lage sind, auch das Herz als Intelligenz anzuerkennen. Und du hast vorhin von der Hirnwissenschaft gesprochen. Wir wissen ja mittlerweile, dass genügend Nervenverbindung vom Herz ins Hirn gehen, als tatsächlich sogar mehr als andersrum.
Mhm.
Und dass das Herz eigene Gehirnzellen hat, die wir tatsächlich auch im Gehirn finden. Also auch da kann man von der Herzintelligenz sprechen. Und die dritte Ebene der Intelligenz ist für mich der Körper per se, weil nur der Körper hilft uns tatsächlich in die Umsetzung zu gehen und in das konkrete Machen und Tun. Also das so als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, natürlich, klar. Also ich habe mein Herz zum Kapitän ernannt.
Richtig, genau.
Und der Verstand ist der erste Offizier.
Ja.
Also das heißt, der Kapitän gibt vor das Ziel nach Hawaii
Ja.
und der Verstand sucht sich den Weg.
Genau.
Denn Natürlich liebe ich meinen wachen Verstand, ohne Frage. Also, ne, aber der hat mir immer so viel da reingeredet. Mhm. Und jetzt habe ich nochmal, ich weiß gar nicht, ob wie man den heute noch kennt, Kurt Tepperwein. Er spült ja, gerade wieder hoch ja, und ja. Ich habe ihn damals seine Bücher verschlungen. Und der macht das immer so herrlich praktisch. Wir können uns ja fragen, Körper, ne, Hand, wie geht es dir, Fuß, wie geht es dir? Da muss es also einen Beobachter geben. Und genauso können wir es mit unseren Gedanken machen. Ne? Die können wir ziehen lassen, die können wir beobachten. Also dieser Beobachter, nennen wir ihn einfach mal so, der hat ein umfassendes Wissen. Also ob man das jetzt mit der Seele verbindet und das überdauert, wenn man stirbt oder so. Ne? Also dieses Wissen können wir anzapfen. Und dann hatte er den coolen Satz gesagt. Und wenn dann mein Verstand kommt und sagt, das geht doch gar nicht, komm, hör doch auf. Ne? Ja. Was willst du da hinten nach Hawaii? Verstand, du musst das nicht wissen. Das spielt keine Rolle. Du bist begrenzt, aber ich weiß es. Ja. Und da nochmal so eine andere Ich-Ebene zu wissen, da gibt's was Größeres in uns, wo der Verstand dann gerne mal die Klappe halten kann. Also ich muss, ich habe mir das einmal vorgestellt, wie so eine Krähe auf meiner Schulter, die mich immer abhalten wollte, macht doch keinen Sinn und so, habe ich das den Schnabel mit Paketklebeband nachher zugeschmiert. Ne? Also zu diesem Herz und Verstand, also ist einfach.
Ja, ich finde das auch schön mit Kapitän. Und bei mir ist es der CEO, also weil ich aus der Wirtschaft komme. Ja, der CEO ist sozusagen die Pumpe, das Herz.
Ja.
Und der Geschäftsführer, der Angestellte, das ist sozusagen der Verstand. Und der darf dann sozusagen gerne ausführen. Der darf auch gerne vorbeikommen, Vorschläge machen und
unbedingt.
So weiter.
Ja.
Aber das ändert nichts daran, dass ich sage, okay, das ist der
Ziel
Kurs, in den wir gehen.
Genau.
Okay, also wir haben gesagt, so ein gewisses Maß an Reichtum, Großzügigkeit hatten wir. Dann haben wir gesprochen, hattest du auch indirekt angesprochen, die Stärke des sozialen Umfeldes.
Unbedingt.
Dass ich mir auch mein Umfeld designe. Viele haben ja, ich habe neulich mal bei Google wieder nachgeschaut und das Wort toxische Beziehung, das hat, oder die zwei Wörter, haben immer noch ein unglaubliches Suchvolumen.
Glaube ich.
Du hast es selber so ein bisschen indirekt, kam es mir zumindest so vor, angedeutet, dass du auch den Mut gefunden hast, zu sagen, ich löse mich von Beziehungen, die mir nicht gut tun, weil ich anders auch über Beziehungen nachdenke.
Das ist richtig, aber ich habe mir vorher, ich möchte niemanden manipulieren. Da bleibt einfach nur die Antwort, ja, mit schlechter Laune manipulierst du auch. Also ich sage, Freude wie Konfetti auf Menschen werfen und schon hast du ein angenehmes Umfeld.
Ja.
So einfach ist das.
Ja.
Also und zwar, das ist ja auch die größte Glücksstudie, da die Harvard-Studie der Welt, die sagt, am Ende kommt es darauf an, in was für Beziehungen wir leben. Und da ist es nicht nur die partnerschaftliche, sondern zum Nachbarn, sagt der Hamburger da einfach nur Moin oder ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ne? Oder irgendwie sowas.
Ja.
Und zum Busfahrer, zur Kassiererin, alles zum Kollegen, zum Sportsfreund, alles sind unsere Beziehungen. Und was kann ich da tun.
Mhm.
Und da kann ich von mir aus so viel senden.
Mhm.
Und was dann nicht fruchtet, also ich bin nicht so leicht dabei, mich zu trennen, sagen wir mal so.
Ja.
Spricht jetzt nicht so sehr für mich, wenn ich diesen Weg schildere. Also ich habe zum Beispiel eine Person vor Augen, die Schlimmes im Krieg erlebt hat und die aus dieser Schleife nicht rauskommt. Die nicht rauskommt. Erst habe ich gedacht, oh, das schaffe ich. Ne? Ich möchte sie so zu mehr Lebendigkeit zu bekommen. Dann habe ich es nicht geschafft. Und dann wollte ich mich aber auch nicht trennen, weil ich wusste, was es ihr bedeutet. Dann habe ich in mir gemerkt, dass da so eine Überheblichkeit kam.
Mhm.
Dann ist das so ein bisschen mein Sozialfall. Und dann, wie überheblich bist du denn? Das kann ja gar nicht sein. Also trotzdem auf Augenhöhe gehen mit Achtung denjenigen, der da steht und gerade nicht wegkommt. Ich meine, wie viel Ehrenrunden habe ich gedreht, bis ich mal wieder auf eine andere Bewusstseinsebene, wenn wir das mal so hochtrabend nennen wollen, bis ich was begriffen habe. Da haben bestimmt andere auch gedacht, mein Gott, wie lange dreht die noch diese Schleife, bis die das mal versteht.
Ja.
So, und da eine Überheblichkeit rauszubringen, sondern auf Augenhöhe, wir sind alle hier auf dieser Erde nach meiner Interpretation, um zu lernen.
Mhm.
Und das ist der Weg. Vielleicht sind die, nicht vielleicht, sondern ich glaube, das tatsächlich sind die meine größten Lehrmeister, wo es vielleicht auch am dollsten wehgetan hat.
Mhm.
Und dann gibt's ja so eine schöne Geschichte, die entspricht nicht meiner Denke sonst, aber vielleicht waren wir alle Seelen da auf der Himmelswiese und ich habe gesagt, also ich möchte wirklich diese schlimme Erfahrung machen.
Ja.
Wer macht den anderen Part? Und alle Freunde haben sich zur Seite gedreht. Nur mein bester Freund hat gesagt, okay, ich übernehme diesen doofen Job.
Mhm.
das hat mich milder gestimmt und geguckt, was ist denn meine Lernerfahrung drin. Also ich denke, das Leben ist so reich und ist nie gegen uns. Es ist nie gegen uns.
Absolut,
der Körper auch nicht.
Ja.
Krankheiten sind nie gegen mich. Die wollen mir was sagen. Und ja, also ich, im Alter wird man da so milde, so gelassen und versteht so ein bisschen mehr, wie Leben funktioniert. Ich meine, ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Ich wollte die perfekte Mutter sein. Weißt du, so lange keine Kinder kriegen können, dann sie zu haben und dann, also, ne, also alles will ich machen. Und dann merkte ich, ich habe das nicht hingekriegt. Da war ich viel zu ungeduldig, um nur mal so simple Beispiele zu nennen. Und das zu erkennen und dann auch zu sehen, mein unglaublich toller Vater, der also wirklich immer an mich geglaubt hat und wenn ich Mist gemacht hatte, dann war das für ihn aus Versehen, der hat mir einen Bilderrahmen gebaut, letztendlich, wo ich glaube, viele Jahre meines Lebens bin ich da auf Zehenspitzen gelaufen, um in diesen Bilderrahmen zu passen, in diesen großen. Mhm. Und als ich dann verstand, Mensch, selbst dieses Positive ist etwas, was mich formt in eine Richtung, die mir nicht entspricht. Mhm. Also nicht nur das Negative, sondern eben auch das nicht zu viel, das möchte ich gar nicht so sagen, aber, und da habe ich gedacht, nee, dann kann ich eigentlich auch so sein, wie es mir vom Herzen her ist.
Ja.
Und so ist Leben und Eltern, Kinder wachsen aneinander. Meine Kinder waren natürlich meine, und sind es heute noch, meine größten Lehrmeister. Mhm. Deren Blick auf die Welt, das Staunen wieder oder dieses Hinterfragen. Mami, wieso machst du das? Wieso? Oder, ihr kennt das alle nicht mehr, aber es gab auch eine Zeit ohne Handy und nur mit Festnetztelefon. Und dann ging irgendwann ab irgendeinem gewissen Alter mein Ältester dann ans Telefon und wiederholte vermutlich den Namen. Und irgendeiner von uns machte so Signale, so nach dem Motto, ich bin jetzt nicht da.
Ja.
Oder ich soll den zum Lügen verführen? Bin ich denn bescheuert? Mm. Also dadurch und dachte, nee, es gibt auch andere Formulierungen, das passt gerade nicht so gut, kann man mir zurückrufen oder so, ne? Aber das haben mir meine Kinder gespiegelt, ne? Wo will ich da Ausnahmen machen und wo drücke ich mich da um das klare Statement und sowas alles?
Also. Ja. Vielleicht hängt das so ein bisschen zusammen, man muss das jetzt massiv umdeuten, weil der nächste Faktor hier, also wir hatten ja über Reichtum, Großzügigkeit, Stärke des sozialen Umfeldes, Faktor 4 ist hier, wird erhoben, Level der Korruption. Du hast, wenn wir das jetzt mal, ich wage jetzt einfach mal, ich mache das jetzt mal, dann bin ich im Zweifel der Böse sozusagen. Korruption streichen wir mal raus und interpretieren das mal komplett um in die Frage zu sich, also sich selber in seinen Werten einfach, was du vorhin nämlich gesagt hattest, nicht mehr treu zu sein, um an dieser Stelle einfach unachtsam dann dementsprechend umzugehen. Ich weiß gerade nicht, wie wir das nennen könnten, aber statt das Level der Korruption vielleicht das Level der Selbstverleugnung oder das Level der,
also ich hätte
des Werteverrates oder so.
Von außen gesehen. Korruption von außen, dass ich in einem Umfeld mich bewege, wo ich auf Werte nicht zählen kann.
Okay, interessanter Gedanke, ja.
Also korrupte Regierungsverhältnisse vielleicht, so habe ich das jetzt verstanden.
Genau, also so werden Sie es da sicherlich auch meinen.
Genau, und wie weit brauche ich diese Sicherheit, mich auf andere Menschen und mein Umfeld oder Gegebenheiten verlassen zu können? Ich glaube, das macht viel mit unserem Glück.
Die Lebenserwartung, die haben wir angesprochen, die steigt deutlich, hast du ja auch immer gesagt.
Jetzt geborene, also, ne? 150,
absolut.
Ist das nicht der Hammer? Ich
also,
finde es großartig.
Wo man sagt, okay, wo soll das noch hinführen? Und der allerletzte Punkt, und ich glaube, das haben wir heute, haben wir sehr viel drüber gesprochen, die Freiheit für eigene Lebensentscheidung.
Ja.
Also sich auch dessen bewusst zu machen, dass ich diese Freiheit habe.
Oh, das ist ja so wichtig, sonst ist die Käfigtür von meinem Vogelkäfig offen und ich fliege nicht raus.
Ja.
Dass Freiheit will, ist Freiheit ist ein Tu-Wort, es stimmt so nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das bedarf der Handlung.
Ja.
Und also insofern zu wissen, ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die denken, ich habe den Spielraum nicht. Ich habe ja gar keinen Spielraum. Also Leute, mein Leben ist so in, ne, und ich muss. Nee, es fängt morgens schon an, ob man, was weiß ich, 10 Kniebeugen im Badezimmer macht oder was man anzieht, ist es einem sicherlich bewusst. Aber auch was man frühstückt, ist es wirklich das, was mein Körper braucht oder ist es hier Bequemlichkeit irgendwas und so? Oder Bäcker ist gerade um die Ecke und diese ganzen Sachen. Ich habe überall Handlungsspielraum. Wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Sage ich, Mensch, wir machen uns heute einen tollen Tag. Was liegt an oder so? Ich habe viel mehr Handlungsspielraum, als ich glaube.
Ja.
Unterstelle ich jetzt hier.
Wenn du mit dem, was du heute alles weißt und mit deinen ganzen Erkenntnissen und so weiter, wenn du das alles mitnehmen könntest und in deinem eigenen Leben nochmal zurückreisen könntest, ich sag mal ins Alter von 20.
Ja.
Was würdest du deinem jungen Ich für das Leben sagen?
Die Frage bringt mich immer sehr in Verlegenheit, weil ich, wenn ich die Frau werden will, die ich heute bin, muss ich diesen ganzen Weg gehen. Ja, ja. Aber okay, gesetzt den Fall, ich bin jetzt plötzlich, schade, dass ihr meine ganzen Handbewegungen nicht seht, muss viel mehr erklären, mit dem Paket von heute da in dieses Alter zurückgehe, dann werde ich auf einem anderen Level, ja, werde ich aber auch diese ganzen, nicht diese, aber andere Schleifen gehen müssen. Mhm. Es ist wie beim Edelstein, du kannst nicht nur eine Seite polieren, ne? und beim Diamanten. Das ist, wir sind alle in dieser Diamantschleiferei und ich weiß nicht, wie dieser Stein sich fühlt, wenn der da gerade ist, ne? Aber dann zu wissen, wie es noch mehr funkelt und noch mehr funkelt und noch mehr funkelt in einem oder diese Leichtigkeit oder diese Energie, die ich ja für selbstverständlich halte, die merke ich ja gar nicht. Die aber offensichtlich irgendwie fühlbar ist.
Kaum. Aber wie heißt es so schön? Unsere Talente sind uns meistens so nah, dass wir sie als Stärke gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, das ist im Übrigen einer der größten Gründe, warum Menschen nicht vorankommen.
Ist richtig.
Weil sie ihre Stärken als so selbstverständlich erachten, dass sie gar nicht begreifen, dass sie eine Stärke haben.
Nee, das genau. Und da ich wunderte mich auch, was ist mein Mentoring, was ich ja auch mache, für andere, ich sehe das. Ja. Ich sehe das, ich kann es benennen und ich kann sagen, hier, die Tür ist offen, zack, hier. Und kann das vermitteln, wo die Stärken des anderen sind. Also wusste ich vorher auch nicht, aber…
aber es geht.
Es geht,
und vermitteln ist noch ein schönes Schlusswort für meine letzte Frage. Ich habe tatsächlich einen schönen Podcast, den ich gerade für die Moderne Schule in Hamburg produziere. Ja. Und das ist eine Schule, die… also sie macht total irre Sachen, lohnt sich generell einfach mal drauf zu schauen. Ja. moderne-schule-hamburg.de.
Okay.
Lernen Chinesisch von Anfang an, Englisch von Anfang an, ist international, haben keinen Unterrichtsausfall, macht jeden Tag Sport und machen so tolle Dinge, reden auch über Ernährung, also viele Sachen, über die wir gesprochen haben. Aber worauf ich hinaus will, ist Folgendes, deswegen frage ich das. Vermitteln und Schule. Schule ist ja etwas, wo wir sagen, hey, auch Demokratie beispielsweise wird ja nicht, also kurz gesagt, auch gesellschaftliche Werte werden ja in unseren Schulen, in den Grundschulen, in den Realschulen, in den Gymnasien, in den Ganztagesschulen hier in unserem Lande letztendlich auch oder sollten zumindest unterrichtet, gelebt und so weiter werden. Wenn man mal jetzt auf dein Thema geht, also glücklich sein, mit dem Alter umgehen, generell auch diesen Mut zu haben, zu sich zu stehen, Entscheidungen zu treffen und so. Wenn du Direktorin einer Schule wärst und dürftest darüber entscheiden, wie die ersten 4 Grundschuljahre einer Schulausbildung aussehen, das ist meine letzte Frage und ihr könnt die Handbewegung nicht sehen, da kommt gerade viel Energie rüber. Was wären so die größten oder die großen Themen Klasse 1 bis 4, die du vermitteln wollen würdest?
Ich grätsch dir jetzt aber sehr dazwischen. Mir gäbe es kein Chinesisch.
Und
bei mir gäbe es kein Chinesisch.
Bei dir gäbe es kein Chinesisch,
nein,
okay.
Nein, ich bin so ein großer Anhänger von Professor Hüter, der sagt, also es geht heute nicht mehr um Wissensvermittlung. Und wenn wir zurückgucken, also was wissen wir noch von unserem Abitur und was hat uns das wirklich genützt oder irgendwie sowas oder Studium genauso, sondern ich würde da in die Persönlichkeitsentwicklung gehen und zeigen, du kannst alles. Mhm. Und versuchen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich, nachzuvollziehen, die Kinder als eigenständige Subjekte zu sehen und nicht Objekte. Wenn du das machst, dann, ne? Also du brauchst Schule, damit du später mal einen tollen Beruf kriegst und dieses alles würde ich versuchen zu vermeiden. Also es gibt ja auch Schulen, die das anders können und wo man gerne hingeht und wo dieser Druck nicht ist. Und weil Kinder kommen ja neugierig auf die Welt. Ne? Also ich meine, das bringt mich auch in Zweifel, auch jetzt mit meinen Enkelkindern und denke, oh, das hättest du da anders machen können. Ne? Also es gab der Kleine hat in mühseliger Arbeit und dreimal ist er umgefallen, einen kleinen Turm gebaut und Papa kommt nach Hause und ja, Mensch, Papa, oh, guck mal hier und er geht wirklich dreimal rum und sagt, Mensch, das hast du aber toll gemacht, das ist der Wahnsinn und da der blaue Stein, super. Und dann setzt er sich dazu und baut selber oder will zeigen, was man noch machen kann, wenn man das hier stabilisiert, kommst du noch höher oder so. Und dann ist der Spaß vorbei. Mhm. Dann ist er vorbei. Und das so zu achten und uns da zurückzunehmen und diese Freude am Selbstentdecken den Kindern zu lassen und da diesen Freiraum zu lassen, halte ich für unglaublich wichtig, weil diese Kraft, die da in dem in dem Werden, in diesem Kind ja ist, die wir ja alle sehen, wenn der, ne, sonst könnte er nicht laufen lernen, ne? Und ja, immer wieder und immer wieder. Und Sprache, also ich habe jetzt gerade ein 2 Monate altes Enkelkind, ein viertes, cool, ja, danke, danke. Und wie der jetzt schon reagiert und damit reden will und der Mund und die kleine Zunge und also dieses Wollen.
Ja.
Und einfach nur, weil es ihm Spaß macht.
Ja.
Und dieses Staunen wieder lernen. Wir können so viel von Kindern lernen. Also ich habe so in mir das Gefühl, irgendwie will da auch nochmal so ein Buch, glaube ich, raus, was wir von Kindern lernen können. Weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob meine Lektorin das gut fände oder nicht. Aber ich denke, dass da würde ich ansetzen. Also da und diese anderen Fertigkeiten, ja, ganz ohne Frage, muss man rechnen können und sowas alles, das finde ich auch ganz wichtig, aber viel wichtiger wäre mir, dass das aus sich selber heraus mit Spaß so sein kann. Ja. Nicht diese Spielwiesen, die es da gibt, sondern Möglichkeiten in Gruppen zum Beispiel, ja, sich selber, das ist ja auch, was die Wirtschaft letztendlich braucht, ne? Diese Kreativität. Da geht's, also jetzt haben wir, glaube ich, schon wirklich den 2. Podcast angefangen, ne? Sich verletzbar zu machen.
Ja, großes Thema.
Ganz großes Thema. Also Brené Brown, TED Talk, sich angucken, eine Forscherin, die das erforscht hat. Und das muss auch in die Wirtschaft.
Ja.
Wenn ich mit neuen Ideen komme und die anderen sagen, Gott, der wieder mit seinen spinnenden Ideen, wird das nicht mehr kommen. Das heißt, ich muss einen Schutzraum bieten, wo sich jeder so verletzbar zum Affen machen kann, ohne ausgelacht zu werden,
ja,
wo es normal ist. Und das eben bei unseren Kindern habe ich angefangen, aber eben auch in die Wirtschaft zu tragen. Wir kommen nicht mehr anders klar.
Ja, ja.
Ich weiß, Deutschland ist groß geworden mit dem anderen, mit dem Druck und mit der Hierarchie und mit dem, ganz ohne Frage, und ich kann auch verstehen, dass man denkt, oh Gott, das System hat uns doch groß gemacht, das müssen wir beibehalten. Kann ich verstehen, aber man sieht es ja jetzt draußen und weiß, das können Roboter demnächst machen.
Ja.
Viel besser, als wir sogar Schach spielen, wo man auch denkt, das hat uns gebraucht. Nein, können die alles besser. Sondern da, wo es um das Entwickeln geht und um Kreativität geht und so etwas, das sind unsere Stärken.
Ja.
Und das zu entwickeln und so, das würde ich versuchen, in der Schule
zu machen. Und ich finde das total spannend. Vielleicht nehme ich dich irgendwann mal mit, weil tatsächlich, abschließender Kommentar, so viel muss der Fairness halber sein, was ich zum Beispiel total beeindruckend finde, ab Klasse 1 steht jedes Kind mindestens einmal pro Woche auf der Bühne und darf sich präsentieren mit irgendwas, was es cool findet, was es toll findet. Die Klassen machen was zusammen in Gruppen, die performen zusammen. Es gibt ein 10-seitiges Zeugnis, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, wo alleine eine Seite komplett nur für die Persönlichkeit des jeweiligen Kindes auch vorgesehen ist. Also es ist unfassbar, was da alles gemacht wird. Und ich finde es toll, dass du eben sagst, ja, das wäre auch aus deiner Sicht sozusagen mit deiner gebündelten Lebenserfahrung das, wo es einfach um Schule noch mehr geht. Liebe Greta, es war ein Wahnsinns-Talk. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du heute bei mir warst, und ich sage, ich weiß gar nicht, wie ich es zusammenfassen soll. Ich glaube, ich muss mir diesen Podcast selber 3-mal anhören. Da war so viel drin, aber ihr werdet sicherlich da draußen eure Rückschlüsse finden. Und ich hoffe, dass ihr spätestens mit dieser Episode jetzt sowas von Bock bekommen habt, wirklich das Leben zu rocken.
Ja.
Und wie sagtest du so schön, das Konfetti der Freude auf das eigene Leben zu schmeißen und auch auf die anderen und einfach eine ganz großartige Zeit hat. Vielen, vielen lieben Dank, Greta, dass du hier warst. Und ich kann sagen, an dieser Stelle bis nächste Woche, denn da hören wir uns nochmal zum Thema Podcast. Ne?
Und ich danke dir so sehr, dass ich dabei sein durfte, und an alle euch und an dich da draußen. Erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu.